Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Chile ist eine der spektakulärsten Rettungsaktionen im Bergbau erfolgreich zu Ende gegangen. Alle 33 Bergleute wurden gerettet. Sie hatten mehr als 2 Monate in der Gold- und Kupfermine verbracht. Präsident Piñera dankte den Bergleuten für ihre Ausdauer und den Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Millionen Menschen verfolgten weltweit die Rettung an den Bildschirmen.
Chile, die Mission ist erfüllt. Dieses Schild zeigten die Rettungskräfte in der Tiefe, als der letzte der 33 Minenarbeiter auf dem Weg zurück zur Erdoberfläche war. Nach 22 Stunden und 39 Minuten und damit viel früher als ursprünglich erwartet, ist die größte Rettungsaktion der Bergbaugeschichte mit der Ankunft von Schichtleiter Luis Osúa abgeschlossen. Nach mehr als 2 Monaten in über 600 Meter Tiefe gibt es für alle ein Happy End. Die Bergarbeiter sind zurück im Leben. So wurden sie von Staatspräsident Piñera begrüßt. Herr Präsident, vielen Dank. Wir haben diesmal gewonnen. Das ist eine Geschichte, die Gott so wollte. Ich hoffe, dass wir alle daraus lernen. Nicht nur am Bohrloch selbst wurde der große Erfolg gefeiert. Ganz Chile stand Kopf, vor allem die Angehörigen, überglücklich. Mit ausgelassenen Freudenfeiern wurde dieses historische Ereignis zelebriert. Der Moment aber auch dafür genutzt, um Konsequenzen für die Zukunft anzukündigen. Das war eine deftige Lektion für alle Chilenen und auch für die Regierung. Wir müssen die Strukturen in unserem System verbessern, in den Sicherheitsstandards und der Würde für unsere Arbeiter. Und das werden wir auch tun. Die Rettung ist abgeschlossen, das Wunder der Atacama-Wüste vollkommen. Jetzt dreht sich hier kein Rad mehr an der Mine San José.
Und das wird wohl auch so bleiben. Der Minenbetreiber ist insolvent, die Mine viel zu unsicher, als dass sie weiterarbeiten dürfte, so die Offiziellen. Jetzt beginnt die politische Aufarbeitung des Unglücks und damit verbunden die Frage, wer für die eingereichten Schadenersatzklagen der Arbeiter aufkommen wird.
Im Camp der Hoffnung, wo die Angehörigen der Bergarbeiter über Wochen ausgeharrt haben, ist kaum noch jemand da. Jetzt warten sie zu Hause auf ihre Männer und Väter. Die befinden sich derzeit noch zur Untersuchung im Krankenhaus von Copiapó. Die ersten dürfen aber wohl noch heute zu ihren Familien heimkehren.
Deutschland befindet sich nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in einem breit angelegten Aufschwung. Die Experten rechnen in diesem Jahr mit einem Wachstum von 3,5%, deutlich mehr als bislang erwartet. In ihrem Herbstgutachten forderten sie die Bundesregierung auf, den konjunkturellen Rückenwind zu nutzen, um Schulden abzubauen.
Nach einer Krise muss man sich neu sortieren, auch hier bei Maschinenbauer Trumpf in Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist weltweit aktiv. Schon jetzt kommt 1/5 des Umsatzes aus Asien. Tendenz steigend. Der Export zieht die deutschen Firmen derzeit aus der Krise.
Der Aufschwung findet hauptsächlich in Asien statt und innerhalb Asiens hauptsächlich in China, aber auch in Korea, in Singapur. Und man muss bedenken, der Absturz war so massiv, dass eigentlich damit zu rechnen war, dass es auch wieder steil aufwärts gehen würde.
Steil aufwärts, so steht es auch in dem Gutachten, das die Forscher heute aus ihren Kartons zogen. In diesem Jahr plus 3,5%, im kommenden vermutlich etwas weniger, 2%. Risiken aber, die bleiben.
So ist die Wahrscheinlichkeit keineswegs gering. Ich würde sogar sagen, sie ist beträchtlich, dass die USA erneut in eine Rezession geraten. Zudem könnte es in China zu einer Korrektur der dortigen Immobilienblase kommen. Auch ist die Schulden- und Vertrauenskrise im Euroraum keineswegs ausgestanden.
Und trotz dieser Risiken sagen die Forscher, der Aufschwung schafft Arbeit. Vor allem im kommenden Jahr kann man es wohl an den Lehrer werdenden Jobcentern sehen. Am Arbeitsmarkt ist die Krise erstmal vorbei.
Im nächsten Jahr können wir damit rechnen, dass wir im Schnitt unter 3 Millionen Arbeitslose haben. Und das ist die eigentlich gute Nachricht für die Menschen.
Selbst wenn es irgendwann wieder schlechter läuft, weiß man bei der Firma Trumpf, irgendwo auf der Welt ist immer ein Boom.
Diesen Aufschwung will die Regierung nutzen, um den Haushalt wieder in den Griff zu bekommen. Denn das ist die Kehrseite der guten Zahlen von heute. Die Staatsverschuldung nämlich, die steigt weiter und weiter.
Im Kampf des Baukonzerns Hochtief gegen eine Übernahme durch den spanischen Konkurrenten ACS werden die Rufe nach der Politik lauter. Der Betriebsrat wandte sich heute an die Bundesregierung. Zum Schutz von Unternehmen müsse das Wettbewerbsrecht präzisiert werden. Ähnlich SPD-Chef Gabriel, der am Firmensitz in Essen sprach. Es dürfe nicht sein, dass sich ein angeschlagener spanischer Konzern auf Kosten eines gesunden deutschen Unternehmens saniere.
Betriebsversammlung in Essen und die Mitarbeiter von Hochtief haben einen klaren Feind, ACS. Der spanische Baukonzern will Hochtief übernehmen. ACS, größter Hochtief-Aktionär, spricht von freundlichen Absichten. Davon will man in Essen nichts wissen. Die Befürchtung, ACS wolle Hochtief ausplündern, zerlegen und so die eigenen Schulden reduzieren.
ACS ist ein Krake, der seine Arme nach uns ausstreckt, um uns anschließend genüsslich zu verspeisen.
Eingeladen bei der Betriebsversammlung war auch der SPD-Chef. Sigmar Gabriel forderte die Bundesregierung auf, aktiv zu werden. Um die Übernahme von Hochtief noch zu verhindern, solle die Kanzlerin mithelfen, einen anderen Investor zu finden und auch mit der spanischen Regierung sprechen, so Gabriel. Außerdem fordert er schärfere Gesetze für Übernahmen in Deutschland. So will es auch das Unternehmen.
Es geht uns um gleiche Behandlung. Wir wollen die Behandlung haben. Wir wollen den Schutz letztlich für das Unternehmen und für unsere Aktionäre haben, wie dieser Schutz bereits in Nachbarländern seit Jahren besteht.
Bei Hochtief gäbe es keinen Handlungsbedarf, meint dazu der Wirtschaftsminister. Ob ACS das konkrete Übernahmeangebot schon bei der deutschen Finanzaufsicht eingereicht hat, ist nicht bekannt. Sobald das der Fall ist, hat die BaFin 10 Werktage Zeit zu prüfen. Die Mitarbeiter von Hochtief aber müssen sich wohl darauf einstellen, dass der Kampf gegen ACS noch Monate dauern wird.
Gegner von Stuttgart 21 sind am Abend erneut mit Vermittler Heiner Geißler zusammengekommen. Sie wollen die Chancen für Gespräche mit Befürwortern des Bahnprojekts ausloten.
Vermittler Heiner Geißler am Abend auf dem Weg zu den Projektgegnern. Was kann er ausrichten? Geißler wortkarg, aber optimistisch.
Wird schon gut gehen.
Wird schon gut gehen, dann dauerte es. Hauptstreitpunkt bis dahin die Forderung der Projektgegner, die Bahn soll während Schlichtungsgesprächen auf Bauarbeiten und Auftragsvergaben verzichten. Diesen Baustopp hatte Bahnchef Ube zuletzt vor Unternehmern kategorisch abgelehnt. Vor allem eine Pumpanlage für das Grundwasser sollte noch vor der Frostperiode eingerichtet werden, mit dem Wort Bauunterbrechung. Also einer vorübergehenden Einstellung der Arbeiten versuchte Geißler einen Mittelweg zu ebnen. Die Frage ist, ob die Gegner von ihrer Forderung eines Baustopps abrücken. Die Baumfällaktion vor 2 Wochen übrigens hätte nach Ansicht des Stuttgarter Verwaltungsgerichts nicht stattfinden dürfen. Die Bahn hatte eine wichtige Unterlage nicht vorgelegt. Wie zerklüftet Stuttgart in Sachen Bahnprojekt ist, zeigte sich vor dem Rathaus. Stuttgart 21 Befürworter werben dafür, während drinnen Vermittler Geißler mit den Gegnern spricht.
Gut einen Monat vor dem NATO-Gipfel in Lissabon haben die Außen- und Verteidigungsminister über die geplante neue Strategie der Allianz beraten. Das Bündnis will damit auf die veränderten Herausforderungen wie den weltweiten Terrorismus reagieren. In Lissabon soll auch über den Aufbau einer gemeinsamen Raketenabwehr entschieden werden. Die NATO-Staaten wollen sich damit gegen Angriffe etwa aus dem Iran schützen.
Sie kommen getragenen Schrittes daher. Was Sie gerade verhandeln, klingt visionär. Die NATO will langfristig ihre Atombomben abrüsten. Sie will sich mit einem Raketenabwehrschirm schützen und lädt Russland, also den Feind von gestern, ein, den Schutz des Raketenschirms mitzunutzen. Eine neue Generation von Pragmatikern macht Militärpolitik. Die NATO-Russland-Gespräche schreiten solide voran. Wir haben immer mehr Kooperationen in Afghanistan. Wir haben gemeinsame Probleme zu lösen, etwa im Kampf gegen Drogenhandel, Piraterie und Terrorismus. Es ist die neue offene Haltung der USA, die die jahrelangen Blockaden in der NATO lösen könnten. Das Partnerschaftsangebot an Russland war noch vor einem Jahr unvorstellbar, vor allem in den Augen der Osteuropäer.
Viele, die in den letzten Jahren noch große Sorgen gehabt haben, was das Verhältnis und die strategische Partnerschaft zu Russland angeht, gehen jetzt sehr viel pragmatischer ran. Das ist ein Zeichen von Entspannung und das tut der Sicherheit und der Stabilität auf unserem Kontinent nur gut.
Wie teuer der neue Raketenabwehrschirm wird, darüber gibt es noch keine genauen Zahlen.
Wir können heute schwer sagen, in welcher Form sich das finanziell auswirken wird, aber wir werden alle einen Beitrag dazu leisten müssen.
Im November soll die neue NATO-Strategie verabschiedet werden. Jetzt muss Generalsekretär Rasmus noch die Franzosen überzeugen. Deren Atomwaffenpolitik passt nicht mehr so recht ins neue Konzept. Morgen reist Rasmussen nach Paris.
Der iranische Präsident Ahmadinejad ist bei seinem Libanon-Besuch auch in die Grenzregion zu Israel gereist. Israel fühlt sich von dem Besuch provoziert und hatte bereits im Vorfeld dagegen protestiert. Für seinen Auftritt nutzte Ahmadinejad den Ort Bin Jbel. Er liegt nur wenige Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Im Libanonkrieg 2006 war er Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz.
Fast 200.000 Hisbollah-Anhänger sollen es gewesen sein, die stundenlang im Stadion von Bin Jbel auf den iranischen Präsidenten gewartet haben. Freiwillig oder von der Hisbollah abgeordnet. Trommeln für den Erzfeind Israels, das knapp 4 Kilometer von hier beginnt. Und wie einen Volkshelden begrüßten ihn die Massen. Fast wie einen Heilsbringer. Immerhin hat der Iran viel Geld in diese Region gepumpt, nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah vor 4 Jahren. Wer aber eine Brandrede mit neuen Drohungen gegen Israel erwartete, der sah sich enttäuscht. Ahmadinejad feiert Bin Jbel als die Stadt des Widerstandes, als Sieger über den verhassten Nachbarn. Die Israelis sollen sich dorthin begeben, wo sie hergekommen sind. Das Ende dieses Staates sei nahe, denn das ganze Land gehöre schließlich Palästina. Drohgebärden also, die man von ihm kennt. Dennoch, die Menschen waren zufrieden. Das war eine wunderbare Veranstaltung. Das, was er gesagt hat, hat jede Vorstellung übertroffen. Sie feiern gerade ihn, obwohl den Wiederaufbau nach dem Krieg auch andere arabische Länder wie Katar oder Saudi-Arabien bezahlt haben. Der Iran geht aber einen Schritt weiter. Mit seinem Hass auf Israel trifft er die Stimmung im Süden. Dieser Besuch des iranischen Präsidenten im Süden des Libanon war für ihn praktisch ein Heimspiel. Die Hisbollah hatte das Stadion mit Anhängern gefüllt. Die Skeptiker und Kritiker dieses Besuches, die es hier im Süden auch gibt, die hielten sich bedeckt. Sie hatten Angst. Angst vor Repressalien.
In Deutschland sollen erstmals islamische Geistliche an Hochschulen ausgebildet werden. Dafür sollen an den Universitäten in Tübingen, Münster und Osnabrück Zentren für Islamstudien entstehen. Das kündigte Bundesbildungsministerin Schawan in Berlin an. Die Universitäten Münster und Osnabrück sollen dabei ein gemeinsames Zentrum bilden. Pro Standort wird Schawan 4 Millionen Euro bereitstellen. Die ersten Studenten sollen zum Wintersemester 2011 aufgenommen werden.
In den Niederlanden ist die erste Minderheitsregierung seit dem Zweiten Weltkrieg perfekt. Der neue Ministerpräsident Rutte links im Bild und sein Kabinett schworen im Beisein von Königin Beatrix den Amtseid auf die Verfassung. Die Koalition von Rechtsliberalen und Christdemokraten verfügt nur über ein gutes Drittel der Parlamentssitze. Sie ist angewiesen auf die Zusammenarbeit mit dem Islamgegner Wilders und seiner Partei für die Freiheit. Deutschland und Polen wollen bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität enger zusammenarbeiten. Das kündigte Bundesinnenminister de Maizière in Skoczelec nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Miller an. Danach soll bis 2011 ein entsprechender neuer Vertrag vorliegen. Unter anderem soll geprüft werden, ob Polizisten künftig Tatverdächtige im jeweils anderen Land festnehmen können, wenn diese dorthin flüchten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 15. Oktober.
Der hohe Luftdruck wird morgen auch im Süden Deutschlands schwächer. Zunehmend beeinflussen Tiefs unser Wetter. Morgen früh bildet sich über der Nordsee ein neues Tief, das von Norden für kräftigen Regen sorgt. Heute Nacht ist es im Süden teils klar, teilweise aber auch Nebel. Sonst regnet oder nieselt es hier und da. Am Tag im Süden Sonne, Wolken und Nebel, sonst viele Wolken, im Verlauf kommt im Norden und Nordwesten teilweise kräftiger Regen auf, einzelne Gewitter sind dabei. Im Süden schwacher Wind, sonst weht er teilweise mäßig, an der Nordsee auch frisch. Heute Nacht 10 Grad in Ostfriesland und bis minus 2 Grad im Süden. Am Tag 7 Grad im Vogtland und bis 14 Grad am Niederrhein. Am Samstag Regenschauer, auf den Bergen geht der Regen teilweise in Schnee über. Am freundlichsten wird es am Meer. Am Sonntag ist es im Norden recht freundlich, vor allem Richtung Süden regnet es gebietsweise, im Bergland auch Schnee. Am Montag im Süden nur noch wenig Regen, sonst Sonne, Wolken und Nebel.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr mit Karen Mioska. Darin vollendete Mission, wie in Chile nach der Rettung jetzt die Schuldfrage diskutiert wird und Krieg im Internet, wie sich die NATO auf den Cyberwar vorbereitet.